Ein alter Buchenwald. Die Heimat von Buntspecht, Wildkatze und von unzähligen Insekten- und Spinnenarten. Zwischen den dicken Stämmen wachsen Fingerhut und Ahornstab. Moos und Pilze wuchern auf umgestürzten Baumriesen. Vom Förster keine Spur. Der Wald wächst so, wie er will. Von solchen Wäldern soll es in Zukunft mehr geben. Das ist das Ziel des Projektes Hessische Naturwaldreservate. In 31 Wäldern in ganz Hessen lassen die Hessische Forstverwaltung und das Forschungsinstitut Senckenberg der Natur schon seit einiger Zeit wieder freien Lauf. Der Biologe Theo Blick vom Senckenberg-Institut erklärt.
Die Hessischen Naturwaldreservate sind vor knapp 30 Jahren eingerichtet worden. In den Naturwaldreservaten geht es darum, dass die Fauna und Flora sich dort ungestört entwickeln kann. Es waren also bis damals, bis knapp 1990, ganz normale Wälder, die aber seither sich entwickeln dürfen. Also das sind sogenannte Urwälder von morgen.
Dazu gehören zum Beispiel der Meißner bei Hessisch-Lichtenau, die Schönbuche bei Fulda oder auch der Kniebrecht bei Darmstadt. In allen diesen Wäldern ist Nutzung tabu. Der Wald soll ohne den Einfluss des Menschen wachsen. Das Ziel ist Naturschutz. Das Land Hessen will wilde Natur erhalten.
Ja, es steckt eben dahinter, dass in normal genutzten Wäldern eben kein Totholz normalerweise vorhanden ist und dass eben durch die dauernde Nutzung natürlich ein menschlicher Eingriff da ist. Und in Urwäldern ist das eben nicht so und in den Urwäldern ist eben die Artenvielfalt wesentlich größer als in solchen genutzten Wäldern.
Szenenwechsel. Eine große Wiese bei Walldorf südlich von Frankfurt. Hier stehen keine alten Buchen, nur ein paar Apfelbäume. Der Rasen ist kurz und sieht fast schon gepflegt aus. Allerdings war hier kein Rasenmäher am Werk. Die Landschaftsgärtner hier haben dicke Wolle, Hufe und einen großen Appetit. Eine Herde mit 300 Schafen tut sich hier am Gras gütlich. Es ist keine Schafherde wie jede andere. Die Tiere gehören dem Bund für Umwelt- und Naturschutz in Frankfurt.
Schafe helfen uns bei der Umsetzung von Pflegemaßnahmen, die wir eigentlich personell und finanziell gar nicht mehr anders gebacken bekämen. Wir haben zum Teil auch Gebiete, wo man gar nicht mit Maschinen rein kann. Und die Schafe, die machen das mit links sozusagen.
Erklärt Heidi Widowild, Sprecherin des Arbeitskreises Naturschutz beim BUND Frankfurt. Die wolligen Landschaftspfleger sind nicht nur auf den Obstwiesen im Rödergewann unterwegs. Die Schafherde frisst auch auf der Schwanheimer Düne und auf dem Amerikafeld bei Hanau. Die Tiere sollen die Landschaften offen halten, wie Naturschützer das nennen.
Das sind Landschaften, von denen die Bauern ganz wenig halten. Das sind Landschaften mit sandigen Böden, mit sehr mageren Böden. Die Relikte sind aus einer Zeit, in der es noch keinen Kunstdünger gab, in der die Bauern noch sich selber versorgt haben mit Obst. Und wenn er Glück hatte, hatte der Bauer eine Kuh oder eine Ziege. Und aus diesen Zeiten stammen diese vom Menschen geschaffenen Landschaften, die wir versuchen zu erhalten.
Ohne Pflege würden bald Brombeeren und Büsche die Landschaften zurückerobern, die Wiesen würden verschwinden. Und damit würde Lebensraum verloren gehen. Lebensraum zum Beispiel für den Steinkauz und den Wiedehopf oder für ganz unscheinbare Insekten wie die blauflügelige Ödlandschrecke. Alle diese Arten brauchen sogenannte magere Wiesen. Wächst die Vegetation zu hoch und zu dicht, haben die Tiere keine Chance mehr.
Durch die menschliche Vorbehandlung, sage ich jetzt mal, durch die jahrzehntelange Nutzung, haben sich ganz viele verschiedene Pflanzen und Tierarten dort eingefunden, sind dort heimisch geworden. Das sind viele Tier- und Pflanzenarten, die in der normalen Agrarlandschaft eigentlich gar keinen Platz mehr hätten, die wir in Deutschland so nicht mehr hätten. Und wenn wir eine hohe Vielfalt, das Wort Biodiversität, Artenvielfalt ist ja im Moment in aller Munde, und wenn wir das weiter auch in Deutschland haben wollen, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass diese Flächen weiter gepflegt werden und so erhalten werden, dass diese Tiere und Pflanzen dort weiter leben können.
Macht das nicht irgendwie stutzig? Die hessischen Naturwaldreservate und die Schafherde des BUND sollen das gleiche Ziel erreichen. Natur soll geschützt werden. Die Strategien aber sind vollkommen andere. Einmal wird der Natur freie Bahn gelassen, der Wald soll wachsen, wie er will. Der BUND mit seiner Schafherde tut das genaue Gegenteil. Er verhindert, dass Wald wächst. Er erhält eine Landschaft, die ohne den Menschen gar nicht da wäre. Beides aber nennt sich Naturschutz. Was genau also wollen wir schützen? Und warum kommen so unterschiedliche Strategien dabei heraus?
Ich denke, die Artenvielfalt an sich ist sowieso schützenswert. Und wie wir ja auch aus den Tropen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten gemerkt haben, haben sich auch aus Pflanzen und Tieren, die in den Urwäldern leben und die vom Aussterben bedroht sind, ja auch zum Beispiel pharmakologische Sachen ergeben, also dass sich daraus Medikamente entwickelt werden konnten. Also wozu man sie braucht, ich denke, sie haben erstmal einen Wert an sich und das muss man einfach noch absehen, was sich da noch ergibt aus der Forschung in Zukunft.
Erstmal ist es natürlich wunderschön, wenn man durch ein Gebiet läuft und es singt nicht nur eine Vogelart, sondern es singen 10 Vogelarten und man sieht nicht nur einen Schmetterling, sondern 10 verschiedene. Das ist aber eigentlich nur erstmal das Erscheinungsbild. Die Artenvielfalt steht für ein ganzes Netz von Verflechtungen in der Natur, was wir Menschen eigentlich noch gar nicht so richtig durchblicken. Und ein Ziel oder ein Grund, Vielfalt zu erhalten, ist auch, weil wir noch gar nicht wissen, wenn wir irgendwo in ein Netz eingreifen und diese Vielfalt, die jetzt so besteht, nicht mehr da ist, dass wir vielleicht selber mal darunter leiden könnten, dass es vielleicht den Menschen an irgendetwas mangelt, weil auf einmal ein Schädling hochkommt, der sonst in diesem Netz der Vielfalt eingebunden wäre und uns keine Probleme macht.
Es geht also um Vielfalt. Das ist ein eiserner Grundsatz des Naturschutzes. Vielfalt ist etwas Gutes. Schon seit der Konferenz von Rio 1992 ist der Schutz der biologischen Vielfalt ein Ziel der UN. Aber es ist nicht unbedingt die wilde Natur, die die größte Vielfalt hervorbringt. Mit Beginn der Landwirtschaft sind viele Tier- und Pflanzenarten nach Mitteleuropa eingewandert, die hier ursprünglich gar nicht vorkamen. Der Mensch hat ganz neue Landschaften geschaffen und die größere Vielfalt der Landschaften brachte dann auch eine größere Vielfalt von Arten. Vor allem aus dem Mittelmeerraum und aus den osteuropäischen Steppengebieten kamen die neuen Tiere und Pflanzen. Bodenbrütende Vögel, Feldblumen wie der Mohn und die Kornblume und viele Orchideen. Die Landschaft in Deutschland ist heute vor allem eins, eine Kulturlandschaft. Aber was hat eine solche Landschaft dann eigentlich noch mit Natur zu tun?
Natur ist einerseits natürlich, sind alle Tiere, alle Pflanzen, alles, was um uns herum wächst. Andererseits kann man es natürlich auch so sehen, dass der Mensch natürlich entstanden ist und dass alles, was der Mensch gemacht hat, auch eine Form von Natur ist. Also ich denke, es ist gesellschaftlicher Konsens, dass man die Grenze eigentlich zieht, dass der Mensch eben nicht mehr Teil der normalen Natur ist. Und dass die Natur das ist, was außerhalb des direkten Einflussbereichs des Menschen sich entwickelt. Wobei natürlich mit den Kulturlandschaften, mit den alten Nutzungsformen auch das natürlich eine Form von menschlich beeinflusster Natur ist. Aber das ist eben auch dann bei uns zumindest gesellschaftlicher Konsens, dass die Vielfalt dieser menschlichen Kulturlandschaften auch schützenswert ist und dass das auch eine Form von Natur ist.
Als Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Naturschutzbewegungen in Deutschland entstanden, war von der ursprünglichen Naturlandschaft nicht mehr viel übrig. Die Menschen hatten die großen Wälder längst gerodet. An ihre Stelle traten Felder und Fluren, Obstwiesen und Heidegebiete. Die ursprünglichen Urwälder kannten die Menschen gar nicht mehr. Also sahen sie die Kulturlandschaft als Normalzustand. Das mit alten landwirtschaftlichen Methoden bewirtschaftete Land wurde zum Inbegriff der Natur und die Menschen freundeten sich an mit den Feldgehölzen, Hecken und mit den bunt blühenden Wiesen. Diese Landschaften wurden aber nun durch die immer stärker industrialisierte Landwirtschaft bedroht und man versuchte, sie zu schützen. Ganz anders war es in den USA. Auch hier entstand eine Ökologiebewegung, nur orientierte sie sich an einem ganz anderen Bild von Natur. In Nordamerika gab es noch echte Wildnis, menschenleere Gebirge und Tundren, Prärien und Küstenregenwälder mit jahrtausendealten Zedern. Denker wie Henry David Thoreau prägten das Bild der Wildnis als Gegengewicht zur übertriebenen Kultiviertheit der Zivilisation. So entstanden die großen Nationalparks, in denen die Natur sich selbst überlassen wurde. Diese Strategie schwappte schließlich auch über den Atlantik nach Deutschland. 1970 wurde im Bayerischen Wald der erste deutsche Nationalpark nach US-amerikanischem Vorbild eröffnet. Seitdem prägen zwei Strategien den Naturschutz in Deutschland: die Pflege von Kulturlandschaften und der Schutz natürlicher Prozesse. Ein Widerspruch?
Naturschutz hat ein sehr breites Spektrum. Und einerseits sind natürlich Urlandschaften ein wichtiges Thema. Das ist das, was wir in dem Projekt bearbeiten. Aber andererseits ist die Kulturlandschaft auch etwas sehr Artenreiches. Und traditionelle Nutzungen in der Kulturlandschaft bedingen auch eine Artenvielfalt, aber eben von anderen Arten. Also die Arten, die im Wald leben und die in diesen Kulturlandschaften leben, überschneiden sich nur in ganz geringem Maß. Und insofern ist der Schutz dieser Kulturlandschaften und die Erhaltung durch Pflegemaßnahmen, wie es ja dort mit der Beweidung abläuft, sind zwei unterschiedliche Sachen, die zwei Seiten derselben Medaille sozusagen. Also beide Naturschutzkonzepte sind sinnvoll.
Naturschützer in Deutschland stehen also vor einer Herausforderung. Sie wollen zwei Zustände der Natur gleichzeitig erhalten. Der eine ist die Naturlandschaft. Dazu gehören nicht nur Urwälder, sondern auch Moore oder die Gebirgslandschaften der Alpen. Sie sollen geschützt werden vor Eingriffen des Menschen. Die Kulturlandschaft aber ist auf Eingriffe des Menschen sogar angewiesen. Ohne Pflege sprießen schnell Birken und Büsche auf Heiden und Trockenrasen und die Artenvielfalt sinkt. Aber wer entscheidet darüber, wo welche Art von Landschaft entstehen soll? Gibt es keine Konkurrenz zwischen den beiden Naturschutzstrategien?
Auf einem Acker, der intensiv bewirtschaftet wird, ist es sicher nicht sinnvoll, dort das Konzept zu machen, dort den Urwald entstehen zu lassen. Also dort ist es sicher sinnvoll, durch Brachen und durch extensive Nutzung dort die Vielfalt zu erhöhen. Wenn schon Wald da ist und auch alte Bäume da sind, dann ist natürlich das Konzept, dass man sagt, okay, da fallen Bäume tot um, lassen wir die einfach liegen und geben den Totholzbewohnern dort mehr Raum. Das, denke ich, hängt vom Augenmaß dann ab in dem Moment, also was eben möglich ist. Und dazu sind halt eben auch die Fachleute, die Biologen gefragt, um dann dort Entscheidungshilfe zu geben, was es sinnvoll ist zu machen.
Die richtige Naturschutzstrategie hängt also davon ab, was bereits in der Landschaft vorhanden ist. Allerdings, damit nehmen die Naturschützer den heutigen Zustand der Natur einfach hin. Wo Wald ist, bleibt Wald. Wo Wiese ist, bleibt Wiese. Sie erhalten die Momentaufnahme einer historisch gewachsenen Landschaft. Die Landschaft war nicht immer so und müsste auch nicht so sein. Die Entscheidung, diese Natur so zu erhalten, liegt allein beim Menschen.